SRF 2 Kultur.
Hier ist Kontext mit Karin Salm und später auch mit Ilja Trojanow am Mikrofon. Ilja Trojanow ist ein ausgesprochen interessanter Autor, weil er sich immer wieder einmischt in politische Debatten. Nicht nur in Diskussionen, sondern auch mit seinen Büchern. Zum Beispiel 2009, als er gemeinsam mit der Schriftstellerin Juli C. den Überwachungsstaat und den Abbau der bürgerlichen Rechte thematisierte in der Streitschrift «Angriff auf die Freiheit». Der 1965 in Bulgarien geborene Trojanow meldet sich dieses Jahr gleich mit zwei Büchern zu Wort. «Der überflüssige Mensch». Hier analysiert er die Folgen des globalisierten Kapitalismus und kommt zum Schluss, dass der Überfluss überflüssige Menschen kreiert. Und im anderen Buch, wo Orpheus begraben liegt, porträtiert Trojanow genau solche überflüssige Menschen in seinem Herkunftsland Bulgarien. Ökonomisch gestrauchelte Roma, Handwerker und Bauern in unwürdigen Lebensumständen.
Es geht um die menschliche Würde. Und diese menschliche Würde ist nach meinen Erfahrungen, Erlebnissen und Diagnosen zunehmend in Gefahr. Es gibt ein Auseinanderfallen von Rhetorik. Wir behaupten ja in unserer Gesellschaft, in der deutschen Verfassung ist es sogar eingeschrieben, sei die Würde des Menschen unantastbar. Aber andererseits schauen die Realitäten doch ganz anders aus. Wir haben erst letzte Woche erfahren, dass es fast 1 Million Sklaven gibt in der EU. Und wir erfahren fast täglich inzwischen von neuer Altersarmut, von Jugendlichen, die keine Arbeit finden, einem wachsenden Prekariat, wie es die Soziologen nennen, das heißt Leute ohne Arbeit oder in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Und da ich selber aus Bulgarien komme und das Land jetzt seit 1989 sehr, sehr genau beobachte, jedes Jahr hinfahre, sehe ich, dass alle möglichen Glücksversprechen, dass sich da was entwickeln wird, überhaupt nicht eintreffen. Im Gegenteil, das Land verelendet und es ist sozusagen so, wie wir uns früher Länder der Dritten Welt vorgestellt haben. Eine kleine Elite, die in Saus und Braus lebt, die sich umgibt mit einem unglaublich luxuriösen Angebot, nicht nur Konsum, sondern auch Bildung, Gesundheit, und der Rest der Bevölkerung wird fast überhaupt nicht versorgt.
Und Sie würden sagen, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen Geld, zwischen vielleicht auch Konsum und Glück?
Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die uns im Moment fesseln. Das eine ist, dass wir vergessen haben, dass Vermögenskonzentration nicht nur eine Frage der Fairness ist, das wird ja oft diskutiert, Umverteilung, sondern dass Vermögenskonzentration per se eine freiheitliche Gesellschaft gefährdet. Wir wissen aus der gesamten Menschheitsgeschichte, dass oligarchische Verhältnisse immer dann entstehen, wenn man innerhalb einer Gesellschaft großes Vermögen in große politische Macht ummünzen kann. Und das inzwischen, Stichwort internationale Großkonzerne, bei uns ja auch zunehmend der Fall. Das andere ist, dass wir enorme Schwierigkeiten haben, das materielle Glücksversprechen, was ja unsere Denkweise und unsere Wirtschaftsweise jetzt doch seit längerem völlig dominiert. Ich würde sagen, dass wir in vielen Bereichen nur noch über das Ökonomische überhaupt die Welt wahrnehmen können, dass wir zunehmend Schwierigkeiten haben, dieses für alle Menschen zu erfüllen. Andererseits aber althergebrachte andere Glückskonzepte, die ich noch kenne, zum Beispiel aus bestimmten Nischen in Afrika, die, als ich sie besucht habe, noch nicht in der globalisierten Welt eingebunden waren. Das ist bei uns fast völlig in Vergessenheit geraten. Das ist ja faszinierend, um nicht zu sagen völlig deprimierend, wie viele Ratgeber jetzt geschrieben werden, die einem so unglaubliche Banalitäten wieder vermitteln müssen, wie nehme dir Zeit für dich selber, halte inne und blicke in dich und lauter so Sachen, wo ich mir denke, das ist doch, eigentlich müsste das völlig selbstverständlich sein. Aber da merkt man, wie sehr wir zugerichtet sind als Homo economicus und wie wenig wir eigentlich etwas, was darüber hinausgeht, zum Beispiel Kontemplation, Einsicht, Ruhe, wie wenig wir das pflegen.
Nun gut, jetzt haben wir einfach diese Achse gesehen, Glück und Geld. Aber man kann ja auch sagen, dass Glück auch sehr stark verbunden ist mit Tätigkeit. Und das ist ja das, was Sie in Ihren Büchern ja auch jetzt schildern, diese Menschen, die zum Teil zur Untätigkeit eigentlich fast verdammt sind.
Wir sind ja so zugerichtet, dass wir uns fast nur über Arbeit definieren können. du bist, was du arbeitest. Wenn uns aber jetzt die Arbeit ausgeht, und das tut sie auf jeden Fall, das ist ja eines der nicht wirklich offen und ehrlich angesprochenen Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Durch Automatisierung und Bevölkerungswachstum haben wir tatsächlich zunehmend weniger klassische, konventionelle Arbeit und zunehmend mehr Menschen sind in Anführungszeichen überflüssig innerhalb dieses Systems. Das heißt, dadurch, dass sie keine Arbeit haben, produzieren sie nichts, verdienen nichts, logische Folge, konsumieren auch nichts. Und da wir, Stichwort, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, dadurch, dass wir uns ja als Individuen in dieser Gesellschaft sehr stark über den Konsum definieren, sind diese Menschen tatsächlich auch in ihrer Selbstwahrnehmung überflüssig. Das Schlimme ist, weil ja oft gefragt wird, wieso gibt es nicht mehr Protest? Das Schlimme ist, dass diese Ausgestoßenen oder an den Rand gedrängten eher Scham empfinden, eher sich selber, die Schuld bei sich selber suchen und soziale Kontakte verlieren und somit diese Bewegung des Weggeschobenwerdens auch noch verstärken, anstatt sich dagegen zu wehren.
Also das heißt, sie werden lethargisch durch diese, quasi durch die Armut, durch eine fehlende Tätigkeit, durch eine fehlende sinnhafte Tätigkeit vielleicht auch.
Ich habe das nirgendwo so klar erlebt wie in den sogenannten Reservaten der Indianer in den USA, wo ja teilweise Arbeitslosigkeit von über 50% herrscht. Viele von den Menschen dort sind ein Leben lang abhängig von einer ganz, ganz minimalen Sozialhilfe. Ich habe nirgendwo auf der Welt so eine Apathie gesehen. Es ist tatsächlich so, dass diese Menschen in dem Fall als ganze Gemeinschaft verinnerlicht haben, dass sie nutzlos sind, ergo im Kapitalismus wertlos, weil auch der Wert natürlich inzwischen allein das Wort an sich ja schon ein völlig durchökonomisierter Begriff ist. Und insofern ist leider Gottes ist die Folge des Überflusses zunehmend überflüssiger Menschen. Und die Art und Weise, wie wir jetzt im Spätkapitalismus damit umgehen, ist ja verheerend. Es ist nicht so, dass wir grundsätzlich die Armut bekämpfen. Es ist auch teilweise so, dass man zunehmend Aussagen hört, naja, es ist einfach nicht möglich, für alle zu sorgen. Das war so eine Utopie irgendwie der überversorgten 60er, 70er Jahre in dieser rauen neuen Welt. Gehen halt ein paar vor die Hunde. Ist halt so, wir müssen uns irgendwie in der Konkurrenz gegen aufstrebendes China, Indien, Brasilien behaupten. Das führt natürlich dazu, dass ich jetzt mich wiederholen werde, wenn ich das jetzt weiter ausführe. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das reicht eigentlich schon als Antwort. Ja.
Aber jetzt haben Sie ja vorhin etwas Interessantes gesagt, dass man gar keine Anstrengungen betreibt, die Armut zu bekämpfen. Genau. Das war das Stichwort.
Richtig, ja. Entschuldigung, da hätte ich mich doch nicht wiederholt, genau. Das heißt, die Strategie der heutigen Zeit ist weniger die Armut zu bekämpfen, sondern die Armen. Ich lebe ja in Wien und wir haben im Moment täglich enorme soziale Diskussionen. Obdachlose werden aus dem Stadtpark vertrieben, weil irgendwelche Anwohner sich beschwert haben. In vielen Städten Österreichs ist ein Bettelverbot eingeführt worden oder es gibt Leute, die möchten, dass ein Bettelverbot eingeführt wird. Es wird auch offen inzwischen von den rechten Parteien, die ja auch an Zuspruch gewinnen, darüber geredet, was man in Frankreich gemacht hat, Roma zum Beispiel einfach abschiebt. An all diesen Strategien merkt man ja, da geht es nicht darum, ein gesamtgesellschaftliches Problem zu lösen, sondern Hauptsache die Armen sind irgendwie weggeschafft. Wohin, ist ja egal, weil die sind ja wertlos.
Und wenn man sich jetzt das weiter überlegt, was Sie jetzt skizzieren, wohin führt das?
Ich glaube, es ist sehr wichtig zu analysieren, was für Strategien dieses System sich bereitlegt für Zeiten größerer sozialer Spannung. Es ist ganz, ganz klar, dass diese Entwicklungen zu mehr sozialen Konflikten führen werden. Es ist auch ganz klar, das war immer so, dass mehr soziale Konflikte wiederum auch zu mehr internationalen Konflikten führen. Es ist ja jetzt viel gedacht und geschrieben worden über kommende Kriege, Wasserkriege, Rohstoffkriege, Klimakriege. Das wird ja mit einer gewissen Nonchalance als unausweichlich prognostiziert. Ich glaube, dass das System sich wappnet, zum einen durch mehr Kontrolle der Gesellschaft, Stichwort auch Überwachung. Man wäre völlig naiv zu glauben, dass diese Überwachungshysterie irgendwas mit Antiterrorkampf zu tun hat. Im Gegenteil, als Antiterrorkampf ist sie ja eher ineffizient. sondern es ist einfach ein Instrument, was, sollte es zu größeren sozialen Konflikten kommen, unglaublich stark ist, unglaublich mächtig. Also wenn Sie natürlich jeden Einzelnen und die ganze Gesellschaft mit einem Art Röntgenblick durchleuchten und jede Kommunikation erfassen, ist es ja nicht nur so, dass Sie diese Information auswerten können in Ihrem Sinne, sondern, was ja noch viel schlimmer ist, Sie schaffen natürlich eine Atmosphäre. Sie schaffen eine Atmosphäre der Verunsicherung, der Selbstkontrolle. Das habe ich ja selber noch selbst als Kleinkind ein bisschen erlebt im kommunistischen Bulgarien, mit der modernen Technik tausendmal schlimmer. Das Zweite ist natürlich dieser neue Sozialdarwinismus und Neomalthusianismus. Diese Thesen, Theorien, es sind zu viele Menschen auf der Welt, die natürlich logischerweise dazu führen, dass man sagt, okay, wenn wir zu viele sind, wer ist denn dann überflüssig? Und das weiß ja jeder von uns, überflüssig sind immer die anderen. In Europa wird ja eher gejammert, wir seien zu wenige, wir müssen mehr Kinder kriegen. Aber die bösen Afrikaner, die kriegen ja 6, 7, 8, 9 Kinder. Nun ist es so, dass diese 6, 7, 8, 9 Kinder zusammen mit der Mutter und dem Vater weniger verbrauchen als ein einziger Schweizer. Also im Sinne sozusagen der Ökologie wäre es sinnvoller zu sagen, wir haben zu viele Schweizer oder Österreicher oder Deutsche, als wir haben zu viele Afrikaner, ist das eine. Und das andere ist, man kann, glaube ich, die tatsächliche Absicht irgendeines Maßnahmenkatalogs immer daran erkennen, ob es effizient ist oder nicht. Effizient wäre ja, wenn man die Weltbevölkerung tatsächlich irgendwann mal stoppen wollte, wäre ja rigorose Investitionen in Frauenbildung, weil das also tausendmal bewiesen ist, dort, wo die Frauen alphabetisiert sind, wo sie auf eigenen Füßen stehen, wo sie eigentlich mehr Rechte haben, dort bekommen sie auch weniger Kinder. Aber stattdessen machen ja die internationalen Organisationen genau das Gegenteil. Also ob jetzt Weltbank, IMF und so weiter, es ist überhaupt nicht en vogue im Moment, in Frauenbildung zu investieren. Also daran sieht man, das ist kein wirkliches humanes Interesse daran, diese Bevölkerungsraten zumindest abzubremsen, sondern man denkt sich, naja, das wird schon irgendwie natürlich geregelt, so wie bisher auch. Es verhungern Millionen von Menschen jedes Jahr, es sterben Millionen von Menschen an Krankheiten, die man mit $3 bis $5 heilen könnte. Es gibt eine wachsende Zahl von Leuten, deren Lebensgrundlagen zum Beispiel in der Sahelzone vernichtet werden aufgrund des Klimawandels. Und für die hat man genauso wenig Zukunftsperspektiven wie für die ganzen Kleinbauern, Subsistenzbauern, die verdrängt werden von der industriellen Landwirtschaft, die wir wiederum unbedingt brauchen, behauptet man, weil man sonst die ganze Weltbevölkerung, die hier wächst, nicht ernähren kann. Und die können auch schauen, wo sie bleiben. Die werden, das habe ich ja wirklich persönlich in der Nachbarschaft erlebt, die 6 Jahre in Bombay, die werden in die Stadt geschwemmt und im besten Fall können sie gerade noch so überleben mit irgendwelchen kleinen und unglaublich schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs.
Was Sie jetzt geschildert haben, Ilja Toyanov, das ist ja das, was Sie auch in Ihrem Büchlein hier, der überflüssige Mensch, skizzieren. Eben genau, wo gibt es wirklich viele Menschen? Das gibt es eigentlich eher in der Schweiz oder in Deutschland und weniger in afrikanischen Staaten. Also leiden wir eigentlich in Anführungszeichen an einer Überbevölkerung. Alles, was Sie jetzt geschildert haben, hier dargestellt in diesem Buch. Was mir aber aufgefallen ist, man fragt ja dann automatisch, ja, was ist denn dagegen zu tun? Das, glaube ich, ist ja auch so ein Reflex. Und da haben Sie ja jetzt keine Rezeptsammlung. Ist vielleicht auch irrwitzig, das zu erwarten, aber trotzdem, was wären die Strategien dagegen?
Ich glaube, als allererstes darf man nicht kleinreden, dass wir eine richtige Diagnose brauchen. Also wir tun ja immer so, weil wir ja auch im Informationsüberfluss leben, als sei das irgendwie, ja klar, also Informationen gibt es überall kostenlos und gar kein Problem. Das stimmt natürlich, aber aus diesen Informationen eine scharfe Analyse und eine zukunftsträchtige Diagnose zu filtern, ist, glaube ich, schon auch eine widerständige Tätigkeit, die von Bedeutung ist. Das nächste ist, dass man durch kleine und große Alternativen, Utopien kämpfen muss gegen diese Allzweckwaffe der herrschenden Verhältnisse, nämlich es gibt keine Alternative. Es wird ja rauf und runter gebetet. Es mag ja jetzt alles ganz schlimm sein, wird ja inzwischen zugegeben. Es gibt ja eigentlich fast keinen Apologeten, reinen Apologeten des Spätkapitalismus. Im Gegenteil, man spricht ja aller Orten, selbst bei den eingefleischtesten Liberalen und Konservativen spricht man ja irgendwie von Fehlern und Missständen und so weiter. Aber da wir keine Alternative haben, müssen wir uns damit abfinden. Da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch im Kleinen einfach andere Formen des Miteinanders, da gibt es ja sehr, sehr viel, Gott sei Dank, auch in der Schweiz, sozusagen nicht materielle Vernetzungen, sei es jetzt, dass man miteinander tauscht, dass man sich gegenseitig was repariert, dass man verschiedene Formen der Allmende, also der Allgemeingüter pflegt, dass man sich natürlich wehrt gegen die Zerstörung von Gemeinwohl durch brutale Privatisierung zum Beispiel. In der Schweiz ja sehr beachtliche Bürgerinitiativen, die verschiedene Projekte und bis vor kurzem noch scheinbar utopische Visionen dann zur Abstimmung stellen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man Widerstand als eine kreative Aufgabe bezeichnet. Denn das Politische ist bei uns ja extrem reduziert worden auf Wählen und dann noch, wenn man eh schon ein bisschen rebellisch ist, zur Demo gehen. Das sind eigentlich so die zwei Sachen. Aber es gibt ja unendlich viele Formen, wie man sich selber und seinen Mitmenschen Mut geben kann, wie man sich unterstützen kann, wie man sich helfen kann und wie man den Keim einer zukünftigen und besseren Gesellschaft schon im Hier und Jetzt pflanzen kann. Und das erscheint mir schon, glaube ich, sehr, sehr wesentlich, weil dieses Warten darauf, dass wir eines Morgens aufwachen und irgendwie über Nacht ist die Revolution eingetreten und wir leben in einer postkapitalistischen, gerechten Welt, das wird natürlich nicht passieren.
Also wenn Sie die Schweiz vorhin mit den Initiativen erwähnt haben, dann wäre das die Initiative, die eingereicht worden ist für ein bedingungsloses Grundeinkommen, oder die 1:12-Initiative, oder die Abzocker-Initiative, über die abgestimmt wurde. Was mich jetzt interessant dünkt, dass jetzt dieses Buch hier, Der überflüssige Mensch, ja auch so in der Reihe Unruhe bewahren erschienen ist. Das klingt irgendwie so fast nach Stefan Essel. Empört euch?
Ich bin kein großer Fan dieser Maxime, wir müssen uns mehr empören, weil ich glaube, dass Empörung sich dann auch in sich selbst erschöpft. Das heißt, viele Menschen denken, indem sie sich empört haben, haben sie quasi zum einen ihr Gewissen beruhigt, zum anderen aber auch eine wichtige Geste oder ein wichtiges Signal gesetzt. Ich glaube, es ist Beharrlichkeit, ruhige, abgeklärte Beharrlichkeit im Widerstand erscheint mir wichtiger zu sein. Denn ich habe in den Jahren in Bombay erlebt, dass sehr, sehr viele Leute mich besuchen kamen. Ich habe in der Nähe eines Slums gelebt. Sie haben den Slum gesehen und haben dann gesagt, oh Gott, das Willen, haben sich dann schrecklich empört. Und dann sind sie nach Hause gefahren und haben es dann wieder vergessen. Also Empörung führt nicht unbedingt dazu, dass man in irgendeiner Weise sozial oder politisch tätig wird.
Also wäre das Unruhebewahren fast angebracht, weil Unruhebewahren heißt ja auch nachfragen, recherchieren, darüber berichten eigentlich, oder?
Unruhebewahren gefällt mir besser, gerade weil es so eine Kontinuität hat. Das heißt, dass man sich nicht abfindet, aber Tag für Tag, dass man sich ständig auch hinterfragt, auch seine Mitmenschen dazu anleitet oder provoziert. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich erlebe ja auch, dass wenn Menschen das beginnen, dass sie tatsächlich dann auch ausstrahlen. Also, weil wir ja vorhin über Glück geredet haben. Es ist ja auch ein ganz, ganz großes Glücksversprechen, dass man wieder Solidarität erlebt. Also das habe ich selber persönlich schon mehrfach erlebt und höre es auch von anderen Menschen, die dann aktiv werden und dann erst entdecken, es ist ja so unglaublich schön, wenn man mit einer Gruppe von Menschen, die ein gleiches Anliegen hat, zusammenarbeitet, wenn man sich austauscht, wenn man eine gemeinsame Sache hat. Das heißt auch Signale gegen Individualisierung und Atomisierung setzen.
Jetzt, wenn Sie das Gemeinsame sagen, Sie haben ja hier auch ein gemeinsames Projekt gemacht mit dem Berliner Fotografen Christian Murbeck, sind in Bulgarien, was Sie auch gesagt haben, Ihrem ehemaligen Heimatland, wobei ich weiß nicht, ehemaliges Heimatland, sage ich mal. Nee, Sie sind
Herkunftsland.
Ja. Herkunftsland, genau, gereist und haben hier ja Zustände, Menschen, Gemeinschaften porträtiert. Etwas, was mir unglaublich Eindruck gemacht hat, ist diese Dale, nennen die sich selber, die Menschen, die auf Müllhalden leben eigentlich und auch von Müllhalden leben. Also das kommt tatsächlich hier vor, das ist nicht gefaked.
Nein, nein, überhaupt nicht. Dalit deswegen, weil es vom indischen Dalit abstammt. Die Roma haben auch ein Kastenwesen und das sind die Unberührbaren. Natürlich unberührbar, weil sie sich mit Dreck und Schmutz, nämlich Müll, beschäftigen. Es ist natürlich sehr, sehr spannend, abgesehen davon, dass es grausig ist, aber auch spannend, weil es diese berühmte These von Sigmund Baumann über den Zusammenhang zwischen Mensch und Müll in der Moderne. Also er sagt, typisch für die Moderne ist, dass der Mensch auch zum Müll gemacht wird. Das heißt, desto mehr Menschen, desto mehr Müll, aber auch Menschenmüll. Das ist so eine berühmte, aber natürlich auch sehr radikale These von ihm. Aber dort erlebt man das wirklich. Man erlebt, dass diese Menschen gänzlich vom Müll leben und natürlich von dem Rest der Gesellschaft dadurch auch völlig abgetrennt sind. Also sie haben den einzigen Kontakt, den sie haben, und das beschreibe ich es, dass einer von ihnen, der ein begnadeter Sänger ist, gelegentlich zu einer Hochzeit eingeladen wird und wahrscheinlich die Menschen gar nicht wissen, wo er herkommt. Aber es ist eines dieser Welten in Bulgarien, die natürlich anderen Europäern nicht bekannt sind, aber auch den Bulgaren selber. Also gerade, es gibt ja ein Auseinanderfallen weltweit zwischen städtischer Bevölkerung und Landbevölkerung. Und ich habe oft recherchiert auf dem Land, in vielen Ländern dieser Welt. Wenn ich dann in die Stadt kam und berichtet habe, was ich gesehen habe, wurde das oft mit ungläubigem Staunen quittiert, weil der Städter sich gar nicht vorstellen kann. Es gibt ja auch eine Art Ausbeutung des Landes durch die Stadt. Und insofern sind diese neuen Geschichten, das sind ja Kurzgeschichten, also ich habe zwar sehr genau recherchiert, aber dann sie literarisch frei bearbeitet. Diese neuen Geschichten ziehen Menschen in den Mittelpunkt und geben ihnen eine Stimme, die tatsächlich sowohl unsichtbar sind, als auch nicht gehört werden.
Und jetzt habe ich hier einfach Ihr Buch aufgeschlagen bei einem Bild, das mich sehr beeindruckt. Das ist eine Frau, die mitten auf einer Müllhalde steht, hinten ein sehr weiter Horizont. Es scheint dunstig zu sein, Wolken, und diese Frau hält irgendetwas in ihrer Hand und sieht so ein bisschen aus von der Geste wie die Freiheitsstatue.
Es ist, glaube ich, tatsächlich ein symptomatisches Bild. Also abgesehen davon, dass es als Fotografie, glaube ich, grandios ist. Also ein bisschen die Ästhetik von Cartier-Bresson. Aber deswegen symptomatisch oder exemplarisch, weil sie trotz alledem eine Würde hat. Also es ist eine Frau, die, wenn man sie genau betrachtet, sie ist aufrecht. Sie hat ein Gesicht, das zwar ausgemergelt ist, aber gleichzeitig man sieht, dass sie sich ihre Würde, ihren Stolz bewahrt hat. Sie ist keine gebrochene Frau. Und ich glaube, darum geht es tatsächlich im Kern dieses Buches. Es geht darum, einen empathischen Blick zu entwickeln, der die Menschen sichtbar werden lässt, aber auch in ihrer Würde. Natürlich die armseligen Lebensverhältnisse nicht verschweigen, sie selbstverständlich ins Bild drücken, sie ansprechen, aber gleichzeitig so nahe an die Menschen herankommen, dass man teilweise aus ihrer Perspektive dann die Welt sehen kann.
Sie beschreiben das ja auch. Ich glaube, es riecht nicht sehr angenehm hier und brennt immer so ein bisschen, oder dass auch immer wieder gelöscht wird. Wie haben jetzt die Menschen, als Sie da waren, reagiert? Eben, Sie sagen, sonst kommt ja eigentlich niemand hin. Es führen nur zwei Straßen hier hinauf.
Das Entscheidende bei Recherche ist ja, dass man sich Zeit lässt. Das heißt, dass man tatsächlich ankommt. Und unter Ankommen verstehe ich diesen Moment, in dem die Menschen akzeptieren, dass man da ist. Das heißt, dass sie nicht ihr ganzes Tun und Handeln danach ausrichten, dass jetzt ein Fremder ist. Also auf jeden Fall verstellen sie sich. Und man muss dann Ruhe und Zeit und Geduld mitbringen, damit das irgendwann mal abfällt und irgendwann mal einfach daneben sitzen kann und sie sich wieder normal unterhalten. Und in diesem Moment wird es interessant, weil in diesem Augenblick man zwar nicht dazugehört, aber auch nicht mehr als Fremdkörper empfunden wird. Und das ist der Augenblick, in dem man etwas herausfinden kann.
Wenn man sich diese Bilder anguckt, sind alles Schwarz-Weiß-Bilder, habe ich den Eindruck, man scheint so wie aus der Zeit gefallen zu sein. Es ist schwierig auch irgendwie, wenn man jetzt nicht weiß, worum es geht, festzulegen, wann ist das? Ist das 1940 oder ist das 2013? Es gibt immer so kleine Indizien, dass man sich zeitlich orientieren kann. Warum passiert dieses aus der Zeit gefallen sein? Sind auch diese Menschen aus der Zeit gefallen?
Ich glaube, das ist ganz typisch für die Moderne. Das ist natürlich diese Unzeitgleichheit. Also es gibt Menschen, die tatsächlich noch in archaischen Strukturen leben, die zwar von der Moderne ein wenig berührt werden, aber nicht sehr viel. Das sind ja oft genau diese überflüssigen Menschen, von denen die Rede war. Ich glaube, dass nicht wenige Bilder, ich denke zum Beispiel an diesen Kampfjet MiG, der irgendwie in einem Dorfplatz aufgestellt wurde, auf einem Sockel als Denkmal, keine Ahnung, als Denkmal wozu oder Davor grast ein Esel. Solche Bilder gibt es auch immer wieder. Das heißt, ein Nebeneinander und ein Gegeneinander von Moderne in ihrer hässlichsten Form, nämlich Zwangsindustrialisierung. Das heißt wiederum sehr viele Ruinen, sehr viele zerstörte Landschaften und andererseits eine doch sehr archaische und da, wo die ökologische Zerstörung noch nicht vorangeschritten ist, teilweise auch sehr naturverbundene Gesellschaft.
Erleben diese Menschen sich hier selbst, wenn wir beim überflüssigen Menschen bleiben, erleben die sich als überflüssig? Weil wenn ich diese Bilder angucke, habe ich das Gefühl, die sind ja extrem tätig.
Sie müssen extrem tätig sein, um zu überleben. Es ist so ein Strampeln, wie jemand, der nur sehr schlecht schwimmen kann und ständig sozusagen mit den Beinen strampelt, um nicht unterzugehen. Sie erleben sich schon als von der Gesellschaft als wertlos Befundene. Nur ein Zitat, zum Beispiel die Jugendlichen in einem Dorf sagen, mich gibt es hier nicht. Also es ist ein wortwörtliches Zitat, das ich einem meiner Figuren in den Mund lege. Die Leute sagen oft, dass sie vergessen worden sind, dass eigentlich der Staat nichts für sie tut oder die Gesellschaft sich nicht um sie kümmert. Aber sie haben nicht das Privileg, sich deswegen in irgendeine Art Mutlosigkeit fallen zu lassen, weil sonst würden sie völlig untergehen. Das heißt, es ist auch eine Art Luxus, die Hoffnung zu verlieren. Also diejenigen, die kämpfen müssen, haben meistens auch noch ein wenig Hoffnung, dass es irgendwie, wenn auch sehr, sehr illusorisch, irgendwie mal besser gehen wird.
Und wenn ich vorhin über die Zeit gesprochen habe, frage ich mich, wie steht dieser Zusammenhang von den überflüssigen Menschen und die Zeit, die ihnen zur Verfügung steht? Weil sozusagen viel Zeit zu haben und zu viel Zeit zu haben und zu warten, das gibt ja auch ein sehr unwürdiges Gefühl.
Ich glaube, warten hat etwas mit Machtlosigkeit zu tun. Es gibt interessanterweise eine Kurzgeschichte in dem Band, die auch so betitelt ist, Warten, und es beschreibt genau das. Es ist eine Geschichte über Menschenhandel, sein massenhaftes Problem in Europa und betrifft vor allem Länder wie Bulgarien, dass junge Frauen weggelockt oder entführt werden von zu Hause und dann in die Zwangsprostitution gezwungen werden. Und das ist jetzt ein Vater, der mächtig war, also er war eine Art Anführer seines Clans. Und jetzt ist er gezwungen zu warten. Zu warten, weil er nicht einmal weiß, wo die Tochter verschwunden ist. Und dieses Warten erniedrigt ihn. Und er denkt auch darüber nach. In dem Maße, in dem er zum Warten gezwungen wird, verliert er auch seinen Stolz und seine Position als Mann in der Gesellschaft. Er wird eigentlich entmannt und entmächtigt.
Unter anderem dieser wartende Vater taucht auf im Buch, wo Orpheus begraben liegt, in Ilja Trojanows literarischen Reportagen aus Bulgarien. Das Buch mit den Schwarz-Weiß-Fotografien von Christian Murbeck ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen. Und das andere Buch, über das der Schriftsteller Ilja Trojanow gesprochen hat, heißt «Der überflüssige Mensch» und ist im Residenz-Verlag erschienen. Das war Kontext mit Karin Salm am Mikrofon.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.